Dieser Podcast ist Dominik Pilarski gewidmet, der nicht im Impressum von Swords and Wizardry Continual Light auftaucht, weil ich ihn einfach vergessen habe. Tut mir wahnsinnig leid. Und jetzt zur eigentlichen Episode. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Andreas.
Hallo.
Und ich bin der Daniel. Und das soll unsere erste Episode sein rund um Swords and Wizardry. Und zwar wollen wir wieder eine kleine Reihe machen, wie Swords and Wizardry funktioniert. Das ist ja einer der ganz klassischen Oldschool-Systeme, könnte man sagen. Ist nicht das älteste, aber gehört mit zu den ältesten und wahrscheinlich auch den, ja, am weitesten verbreitetsten. Also abgesehen jetzt vielleicht von Labyrinth Lord, oder?
Ich würde sagen, das ist das Verbreitetste, möchte ich jetzt mal behaupten. Das ist so für das, wofür am regelmäßigsten Dinge noch rauskommen. Möchte ich jetzt mal so sagen.
Bei Frogcourt Games erschienen ja dann auch zahllose Sachen, gerade auch für Swords and Wizardry, auch nochmal Konvertierungen aus der 3.0, 3.5 Ecke. Diese riesigen Mega-Dungeons, das Rappan Atuk oder so ähnlich heißt es, meine ich.
Genau.
Da gab's ja dann mehrere Auflagen von mittlerweile und ich glaube, jetzt ist es auch für die 5. Edition erschienen. Also gibt's aber auch eine Swords and Wizardry Variante und ja, wir wollen dann im Laufe dieser Reihe, wollen wir dann eben auf verschiedenen Aspekte eingehen, die Swords and Wizardry eben ausmachen. Aber bevor das Swords and Wizardry Complete erscheint, hatten wir schon zum Gratis-Rollenspieltag Swords and Wizardry Continual Light rausgebracht. Wie ist es denn dazu gekommen, Andreas?
Also das Continual Light hat eine kleine Strecke hinter sich. Also das Swords and Wizardry ist ja prinzipiell erstmal ein Retro-Klon vom ganz alten D&D. Die kleinen braunen Heftchen, teilweise mit Quellenbüchern, teilweise ohne Quellenbücher. Und dann gibt's dann da auch wieder Unterschiede. Ich weiß gar nicht, wie viele Swords and Wizardry-Versionen im Laufe der Zeit rausgekommen sind. Das sind, glaube ich, gar nicht so wenig. Und die aktuelle ist die Complete. Und das ist die von Frogcourt Games vertrieben wird. Und basieren sie die eigentlichen Regeln auf die braunen Bücher, wie gesagt, die ganz alten, haben aber Erweiterungen reingenommen, die sich im Laufe der Zeit ergeben haben. Hauptsächlich neue Klassen, neue Zaubersprüche, neue Waffenschäden und sowas. Ich würde sagen, das ist so ein Mittelding aus den etwas späteren alten D&Ds immer noch und dem ganz ursprünglichen. Und der auf dem Blog von Tankers Tavern, der Eric Steen, oder Stein, ich bin nicht ganz sicher, wie man den ausspricht, jedenfalls der Tanker selbst, der dachte sich, dass er Swords and Wizardry noch weiter vereinfachen will für Leute, die ganz frisch mit Rollenspiel einsteigen oder ganz frisch mit dem Oldschool-Kram als solches einsteigen und hat Swords and Wizardry Light geschrieben. Und das war auf 4 Seiten Regeln mit den 4 Grundklassen und nur bis Stufe 3 und ein paar Monstern und das war quasi ja so ein Folder, nenne ich es mal, ne? Also in einem Blatt zum Falten. Und das ist ziemlich gut angekommen. Frogcourt Games haben das dann gleich übernommen und haben das umsonst verteilt und man konnte das dann da bei denen umsonst bestellen und die haben das bei sich auf die Webseite gepackt und so. Und der hat das dann weiterentwickelt und hat das Ganze bis Stufe 7 nochmal aufgebohrt und hat sogar dann noch Regeln gemacht, wie man nach Stufe 7 immer noch weiterspielen kann und hat ein vollständiges, noch leichteres als das Ursprungssystem Regelwerk draus gemacht und hatten das in einem Wortspiel benannt, was sich einfach ums Verrecken nicht übersetzen lässt.
Ja, leider nicht, das stimmt. Das
hätten wir ja gerne. Wir haben ungefähr 30 Millisekunden drüber nachgedacht, ob man das übersetzen kann. Haben dann gesagt, nee, geht nicht und haben es so gelassen. Ja. Ne, also ist, glaube ich, klar. Ne? Light ist natürlich von leicht, ist klar, ist aber auch Licht. Und es gibt einen Zauberspruch, der nennt sich Licht oder Light eben. Und es gibt in einer höheren Stufe einen Zauberspruch, der nennt sich Continual Light oder dauerndes Licht auf Deutsch, glaube ich.
Bin auch nicht sicher, dauerhaftes Licht.
Oder dauerhaftes Licht.
Oder andauerndes Licht oder sowas.
Irgendwie sowas. Mhm. Ist jedenfalls der ursprüngliche Lichtzauber, besorgt hat dafür, dass ein Gegenstand fackelhelles Licht macht für eine gewisse Zeit. Und der Continual Light Zauber, da bleibt das halt. Und das ist dann späterer. Und naja gut, dann haben sie das also ein Wortspielchen draus gemacht und haben dann eben statt Swords and Wizardry Light, Swords and Wizardry Continual Light draus gemacht. Funktioniert im Englischen ja wunderbar.
Und wie sind wir auf die Idee gekommen, das zu machen?
Wir fanden es toll.
Sehr gut. Und darum gibt's das Ding jetzt, richtig?
Genau. Nee, wir haben überlegt, was man für ein gratis Rollenspieltag machen könnte. Und das ist, also ich persönlich finde das ein richtig tolles, kleines System, mit dem man ziemlich viel spielen kann. Auch wenn es auf den ersten Blick gar nicht so aussieht. Es wirkt ja so ein bisschen so, als wären da Lücken in dem System. Da sind aber nicht, da kommen wir ja heute vielleicht noch drauf zurück. Ich finde das richtig super. Also das ist das System, wo ich nachgreifen würde, wenn ich Bock auf Oldschool habe zurzeit. muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das richtig gut.
Ich finde auch ganz interessant, diese braunen Hefte, von denen du gesprochen hast, also diese diese allererste Ausgabe von D&D, die gab es ja hier nie. Ne? Also die ist ja 1974 erschienen und diese Fassung gab es nicht. Bei uns gab es sofort die rote Box hier, die von Frank Mancer gemacht wurde, die auch schon Veränderungen drin hatte gegenüber den diesen weißen Heftchen. Oder braunen Heftchen. Und ich finde, mit dem Continual Light gemeinsam mit der Oldschool-Fibel ist man schon ganz gut ausgerüstet. Also da hat man dann schon einen ganz guten Einstieg in die OSR-Welt, ohne direkt irgendwelche Regelwerke kaufen zu müssen.
Ja, das ist eigentlich unsere kleine Whitebox, ne? Die kleinen braunen Heftchen kamen ja damals raus und dann die Neuauflage war dann so eine kleine weiße, unscheinbare Box. Deswegen werden manche Retro-Klone irgendwie auch Whitebox genannt, in welcher Form auch immer. Und das haben wir eigentlich, ne? Wir haben die Oldschool-Fibel und wir haben das Continual Light. In dem Continual Light ist sogar ein Abenteuer. Da sind Monster drin, da sind Regeln drin bis Stufe 7 und darüber hinaus. Eigentlich in ein Böckchen packen und damit hast du ein Regelwerk. Und mit der Oldschool-Fibel hast du die Grundlagen für den Spielleiter.
Wir hatten noch überlegt, ein weiteres Heft herauszubringen zum Gratis-Rollenspieltag. Das hat aus zeitlichen Gründen nicht geklappt. Das kommt dann im Laufe des Jahres noch als Überraschung. Aber was das ist, verraten wir noch.
Spätestens mit dem haben wir dann definitiv unsere kleine Whitebox gemacht, wenn das mit drin ist. Um die Leute ein bisschen anzufixen hier.
Das hervorragend. Ja, werfen wir noch mal kurz einen Blick in das Heft und gehen dann noch ein paar Aspekte von dem System durch. Also das Heft ist aufgebaut in drei Teile. Das heißt, wir haben zum einen die Charaktere und ihre Ausrüstung, dann den Kampf, Magie und die Abenteuer, zum Schluss Dungeons, Monster und Schätze, wobei wir auch da noch ein kleines Zusatzelement drin haben innerhalb des Heftchens. Und zwar konnten wir vom Christian das Abenteuer Die Höhlen der Fäulnis mit reinnehmen, was damals, glaube ich, den Labyrinth Lord Wettbewerb gewonnen hat hier in Deutschland, richtig?
War es Labyrinth Lord? Ich glaube, das war einer von den ersten One-Page-Dungeon-Wettbewerben, die es in Deutschland so gab. Und da hat er gewonnen, der Christian, der Rohrschach-Hamster, falls jemand den Blog kennt.
Ist ein sehr schönes Abenteuer. Dazu kommen wir dann aber gleich nochmal.
Und der Christian hat übrigens auch das übersetzt, ne? Das ist ja also dann ein Doppel.
Von ihm stammt die Übersetzung. Christian und Bettina Harnisch haben das Layout gemacht und ich habe ihn schon gerade am Anfang des Podcasts erwähnt. Dominik hat die Seitenelemente und sowas gebaut, die wir schon aus der Oldschool-Fibel kennen.
Den Charakterbogen haben wir übrigens, das ist ja auf der Rückseite des Heftchens ist ein Charakterbogen. Mhm. Und das ist eine Übertragung auch von einem amerikanischen Blog. Jemand, der einen hübschen kleinen Swords and Wizardry Continual Light Charakterbogen, was für ein Wort, gemacht hat. Der Blog nennt sich bloodofprocopius.blogspot.de. Verlinken wir unten drin. Hübscher kleiner, ne? Und der war so nett, hat uns das zur Verfügung gestellt und wir haben es übersetzt und der Bogen ist auch noch dabei.
Okay, das ist der Aufbau des Heftes. Werfen wir nochmal einen Blick in den Inhalt. Wobei gesagt sein soll, wir möchten jetzt nicht ins Detail gehen und komplett nochmal erklären, worum es irgendwie geht. Zum einen, weil das Heft eben nicht sehr lang ist. Das heißt, man kann relativ schnell erfassen, worum es geht. Zum anderen gehen wir jetzt mal davon aus, dass man grundsätzlich mit Regelsystemen vertraut ist, bei denen ein W20 gebraucht wird, um Angriff auszuwürfeln und bei dem es Klassen gibt und die 6 bekannten Attribute, nämlich Stärke, Geschicklichkeit, Weisheit, Intelligenz, Konstitution und Charisma.
Und Stufen gibt's. Ich glaube, das können wir voraussetzen. Wenn wahrhaftig jemand ist, der noch nie in ein Regelsystem gespielt hat, was mit Stufen und Charakterklassen arbeitet, dem lege ich nahe, die verlinkte PDF-Datei runterzuladen. Das ganze Heftchen hat 48 Seiten, A5. Das hat man mal schnell überflogen. Und unsere Erklärungen hier sollten dann hoffentlich den Rest besorgen.
Und im Gegensatz zu neueren Versionen haben wir hier eben nur 4 Klassen. Und zwar haben wir hier nur den Kämpfer, den Zauberkundigen, den Kleriker und den Dieb.
Das sind ja so die grundlegenden Klassen. Also in den braunen Büchern hatten wir wirklich nur Kämpfer und Zauberkundige, das waren die Magic User oder Magicians, ich weiß gar nicht, wie sie im Alten hießen, und die Fighting Men, das waren also noch nicht mal Krieger oder so, sondern wirklich nur kämpfende Leute. Und die Völker, die es noch so gibt, Halbling, Elf und Zwerg oder eben Mensch, die waren extra. Und später in der roten Box wurden dann ja die Völker auch gleichzeitig zu Klassen. Das heißt, man ist dann eben entweder Kämpfer gewesen oder Zwerg. Das heutzutage manchen Leuten auch eigenartig anmutet, aber ich mochte das damals immer ganz gern. Und die 4 grundlegenden haben wir jetzt hier. Auf die können wir gleich nochmal ganz kurz eingehen, was die Besonderheiten sind. Es gibt aber noch Sonderklassen, die steigen ein bisschen langsamer auf. als die ursprünglichen vier Klassen und haben immer so eine kleine Sonderregel dazu. Also die sind immer basieren auf einer von den Grundklassen und haben aber eine besondere Fähigkeit oder zwei. Also man kann dann eben nicht nur Dieb werden, sondern man kann auch Assassine werden und der Assassine steigt langsamer auf. Dafür kann er einen hinterhältigen Angriff machen, womit er Leute mit einem Schlag töten kann. Oder die Druiden, die basieren auf die Kleriker und steigen dann langsam auf. Dafür können sie auch in Wildnisumgebungen relativ gut Leute verfolgen oder können so eine Art Person bezaubern, auf Tiere sprechen, um mit denen gut klarzukommen. Und so weiter. Da haben sie 8 verschiedene Stück, nämlich Assassinen, Barden, Druiden, Haudegen sind so diese Swashbuckler, Mantel- und Degen-Typen. Mönche, Nekromanten, Paladine und Waldläufer. Was ich eine von den richtig schlauen Sachen in dem Continual Light finde. Dass er die Grundlagen nimmt und einfach mit so kleinen Besonderheiten eben nochmal ein paar zusätzliche Optionen einfügt, die einfach noch viel einfacher sind, als es in dem ursprünglich sowieso schon einfachen System ist. Das finde ich richtig toll. Aber das muss dann jeder selber entscheiden, wie gut er das findet.
Ja, schauen wir uns doch nochmal die normalen Klassen an, also auf denen alles basiert. Das heißt, wir haben zum Beispiel den Dieb, der hat natürlich seine besonderen Fähigkeiten. Der kann sich im Schatten verstecken, der kann Fallen entschärfen und finden, vielleicht sogar unbekannte Sprachen lesen. Alles Sachen, die man ja von dem Dieb aus Fritz Leibers Stories kennt, um Pfaffert und den grauen Mausling. Der stand Pate für diese Figur. Ja, das Ganze wird eben nicht mit Prozenten ausgewürfelt, wie das normalerweise ist, sondern mit einem W6. Das heißt also, man hat dann eine Chance von 1 bis 3 auf dem W6, um Geräusche hinter einer verschlossenen Tür zu hören oder sowas. Das finde ich übrigens auch ganz clever, dass man eben hier nur mit einem W20 und dem W6 arbeitet für alles Mögliche. Das heißt also, die Würfel hat man schnell zur Hand und es gibt dann auch nicht so viele verschiedene Würfelarten, die man dann benutzen muss, was gerade auch bei Einsteigern oftmals zu Verwirrung führt. Hatte ich zumindest bei Beyond the Wall spielen ab und an mal.
Oh echt, ja? Ist das heutzutage immer noch so? Wahnsinn, okay. Aber das außerdem, nebenbei ist es auch noch sehr, sehr oldschoolig. Damals, braune Heftchen, gab es nur den W6 für Schaden. Ein Dolch hat einen W6 Schaden gemacht und ein Schwert genauso. Streitkolben genauso. Und das ist hier ein bisschen ähnlich.
Ja, der Kämpfer ist, glaube ich, bekannt. Also da gibt's wenig Dinge, die anders sind. Aber vielleicht werfen wir mal einen Blick auf den Kleriker, denn der kann auf jeden Fall noch Untote vertreiben.
Genau, der hat die üblichen Kleriker-Zaubersprüche. Auf die Zauberei kommen wir sicherlich gleich noch kurz. Und der kann nebenbei, wie du schon sagtest, Untote vertreiben, was jedem Oldschool-Spieler, jedem D&D-Spieler, rote Box und so weiter bekannt ist, aber vielleicht nicht unbedingt den jüngeren Spielern oder diejenigen, die nie damit in Kontakt gekommen sind. Wenn der Untoten begegnet, dann kann er sein heiliges Symbol nach vorne halten und kann damit Untoten je nach Macht vertreiben. Und da gibt's hier so eine kleine Tabelle, je nachdem, welche Stufe der Kleriker hat und wie viel Trefferwürfel, was das ist, kommen wir auch noch zu, die Untoten haben. Wird ein W20 gewürfelt und je nach Zahl werden dann eben alle Untoten mit Trefferwürfeln so und so viel oder weniger vertrieben, beziehungsweise nicht alle, sondern eine gewisse Anzahl davon. Und das macht einen Kleriker sehr, sehr nützlich, wenn man einem Vampir gegenübersteht. Wenn der Kleriker eine hohe Stufe hat, jedenfalls.
Stammt, glaube ich, auch alles aus den Hammer-Filmen hier mit Peter Cushing, der mit seinem Kreuz und so weiter die Untoten vertreiben konnte.
Bestimmt, ja. Passt.
Ja, was bleibt, ist der Zauberkundige.
Genau, der Zauberkundige, der damals Magic User hieß und der für mich schon immer der ZAK, der Zauberkundige war. Die Abkürzung ZAK ist total bekloppt. Die hat sich damals irgendwie durchgesetzt. Und der kann Zaubersprüche sprechen. Das ist so sein Hauptding. Er kann dafür nicht so gut kämpfen, hat nicht so viel Trefferpunkte, was also der Lebensenergie entspricht. Dafür kann er halt gut zaubern. Das war schon immer so. Da können wir auch gleich mal auf die Magie eingehen. Wie funktioniert die denn?
Ja, wir besitzen hier ein sogenanntes Vansches Magiesystem. Das basiert auf Jack Vance, Autor von Fantasy- und Science-Fiction-Geschichten. Unter anderem auch den Zyklus um die sterbende Erde. Das sind Kurzgeschichten auf einer Erde, die weit in der Zukunft liegt, so dass es schon wieder fantastisch wird. Und dort gibt es Magie. Und selbst die klügsten Magier können nur wenige Zaubersprüche in ihrem Kopf behalten, weil die so kompliziert sind und den Kopf und die Hirnleistung, das Gedächtnis so ausfüllen. Das bedeutet also, dass man als Magier nicht unendlich viel zaubern kann, sondern immer nur pro Tag eine gewisse Anzahl. Das heißt, als Zauberkundiger der dritten Stufe beispielsweise kann man drei Grad 1 Zauber sprechen und einen Grad 2 Zauber. Als Kleriker ist es ähnlich. Da könnte man auf der dritten Stufe zum Beispiel zwei Grad 1 Zauber sprechen. Wohingegen der Kleriker allerdings seine Macht aus dem Göttlichen bezieht. Das heißt also, er betet am Tag um die Zaubersprüche, die er dann wirken möchte. Wohingegen der Magier das Ganze aus seinen Studien zieht und ein Zauberbuch zur Rate ziehen muss, um die Zauber dann für diesen Tag vorzubereiten.
Genau, die Zaubersprüche, die sind dann auch tolle Abenteuerbelohnungen, wenn der Zauberkundige irgendwelche Schriftrollen findet, wo Zauberspriche draufstehen, dann kann der die in sein Zauberbuch übertragen und kann die dann lernen. Also das ist auch vielleicht noch eine Ergänzung, die wir dazu machen sollten, ist also so, dass morgens der Kleriker beziehungsweise der Zauberkundige sich hinsetzen und Zaubersprüche vorbereiten und die müssen sich also am Anfang des Tages entscheiden, welche Zauber sie am Tag sprechen wollen. Und ja, man kann auch dreimal den gleichen Zauber lernen, meinetwegen. Ne? Also wenn man jetzt als Zauberkundiger der dritten Stufe 3 Grad 1 Zauber kann, dann kann man sich morgens hinsetzen und kann dreimal den gleichen Zauberspruch sich einprägen. Dann kann man den dreimal zaubern und jedes Mal, wenn man ihn gezaubert hat, vergisst man ihn wieder. Das ist ja doch eher ungewöhnlich und ist auch was, was von nicht-Oldschool-Spielern, also von Leuten, die nicht damit aufgewachsen sind, häufig ein bisschen belächelt wird, was aber wahnsinnig gut funktioniert. Das macht nämlich so ein bisschen Ressourcenmanagement und ein bisschen Planung des Tages oder eben auch durchaus mal die Möglichkeit, nee, wir ziehen uns heute zurück, ich habe den falschen Zauber gelernt, dann lerne ich den richtigen Zauber und komme wieder, was ja ein wichtiger Teil des Oldschool-Spiels ist, dass man sich auch mal zurückzieht, um einen neuen Plan zu machen.
Grundsätzlich unterscheidet man bei diesen beiden Schulen, also der Kleriker hat mehr Zaubersprüche, die helfen oder so, also die hilfreich sind, beispielsweise heilen oder segnen oder Personen festhalten oder sowas, wohingegen der Zauberkundige weitaus offensivere Sprüche hat, wie zum Beispiel das bekannte magische Geschoss, der Zauberschlaf und natürlich auch den Feuerball. Ja, bevor wir uns jetzt dem Kampf zuwenden, werfen wir doch nochmal einen kurzen Blick darauf, woraus sich so ein Charakter zusammensetzt. Wie gesagt, die Klassen, die sind natürlich sehr wichtig. Es gibt die verschiedenen Völker, das heißt Menschen, Elfen, Halblinge und Zwerge, die alle noch ihre eigenen Boni haben. Aber das Wichtigste, woraus sich so eine Figur zusammensetzt, sind die Attribute. Nämlich Stärke, Intelligenz, Weisheit, Konstitution, Geschicklichkeit und Charisma. Und die werden nach klassischer Oldschool-Manier eigentlich von oben nach unten mit 3W6 ausgewürfelt. Aber das könnte auch ein bisschen krass sein, wenn man viel Pech hat. Was macht man dann?
Was man dann macht, also ein richtiger Oldschooler spielt damit einfach. Es ist ja so, wir sind das ja gerade von den späteren D&Ds gewöhnt, dass die Attribute relativ starke Boni und Mali haben. Ne? Also bei D&D 3, wenn ich mich nicht irre, war es ja so, dass das bis -4 und +4 gehen kann, je nachdem, wie hoch das Attribut ist. In der roten Box war es von -3 bis +3, wobei letzteres, also die Extrema 3 sehr selten waren, aber die kamen halt vor. Hier ist es aber so, dass man wahrhaftig nur einen Bonus kriegen kann und auch nur einen ganz kleinen. Das ist wieder sehr, sehr zum Oldschool zurück. Also insofern ist das Auswürfeln mit schlechten Attributen gar nicht so dramatisch, weil rein regeltechnisch ist es kein Unterschied, ob ich Stärke 7 oder Stärke 14 habe. Erst ab Stärke 15 kriege ich einen kleinen Bonus und erst ab einem Charisma-Wert von 15, die 15 ist immer die magische Grenze da, habe ich einen Fackelträger gleich zu Anfang, den ich mit meinem Charisma davon überzeugen konnte, für mich zu arbeiten. Durch diesen winzig kleinen regeltechnischen Unterschied würde ich bei Continue Light jederzeit einfach auswürfeln. Und wenn ich halt super, super schlecht habe, wird der Spielleiter bestimmt nichts dagegen haben, dass ich nochmal würfel. Aber regeltechnisch hat es ja keine Auswirkung.
Ja, oder eben, es hält sich in Grenzen. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Also ist man, der Charakter ist nicht verbaut, wenn man ein Attribut von 8 hat oder so. Ansonsten gibt's eben die klassische Variante, dass man eben anstatt mit 3 Würfeln mit 4 Würfeln würfelt und dann den Schwächsten rauswirft oder sowas. Oder man würfelt mit 6 plus 2W6 oder sowas. Da gibt's zahllose Varianten, können wir auch gerne mal verlinken. Dann können wir eigentlich, wenn wir mit den Charakteren fertig sind, uns einmal kurz dem widmen, was Abenteurer so tun, nämlich dem Kampf. Sie kämpfen gegen Monster und davon haben wir ja auch einige hier in dem Buch drin. Aber wie funktioniert das genau? Denn tatsächlich so unfassbar ausführlich ist das Kampfkapitel natürlich nicht, weil so viele Regelmechaniken gibt's ja auch nicht.
Der ganze Kampf ist sehr abstrakt gehalten. Also die Trefferpunkte, die man da hat, die sind ja auch nicht gleichzusetzen wirklich mit Lebenskraft oder so. Weil sonst würde es keinen Sinn geben, dass ein Krieger oder ein Kämpfer der Stufe 7 siebenmal so viel Trefferpunkte hat wie einer Stufe 1. Sondern das ist auch ganz viel Kampfgeschick, Glück, das Aushalten von blauen Flecken, so eine Geschichten. Und das ganze Kampfsystem ist so relativ abstrakt. Also wir haben zum Beispiel Kampfrunden von einer Minute.
Ja, es ist eigentlich ein Schlagabtausch, der da stattfindet.
Genau. Es ist nicht so, dass ich sage, ich mache einen Angriff und dann schlage ich einmal zu und hoffe zu treffen, sondern ich sage, ich greife an und dann bedeutet das, dass ich eine Minute um meinen Gegner drumherum tänzel und versuche, eine Lücke zu finden und dann zuschlage und der Würfelwurf gibt an. Habe ich nach dieser einen Minute wenigstens, habe ich einen oder fünf Treffer oder wie auch immer, habe ich den Gegner irgendwie verletzt oder in seiner Kampfkraft eingeschränkt, nenne ich es mal. Weil wenn die Trefferpunkte runtergehen, dann kann es ja auch einfach sein, dass das Kämpferglück sinkt oder dass die Rüstung ein bisschen verbeult wird oder irgendwie sowas.
Trotzdem wird der Angriff nur mit einem Wurf durchgeführt, nämlich mit dem W20 gegen die Rüstungsklasse des Gegners. Und dann ist das auch eigentlich schon abgefrühstückt. Wenn man dann trifft und die Rüstungsklasse also überwürfelt, dann hat man Schaden gemacht und kann seinen Schaden anschließend auswürfeln.
Genau, und wir haben ja noch nicht mal riesengroße Schadenunterschiede bei den Waffen. Ist auch wieder was sicherlich nicht jeder mag, aber ich finde das eigentlich ganz nett. Also man kann ganz grob sagen, einhändige Waffen machen 1W6, zweihändige Waffen machen 1W6 plus 1, sehr leichte kleine Waffen 1W6 minus 1. Und ich glaube, das war es schon so ziemlich der Unterschied zwischen den Waffen. Ja.
Vielleicht sollte man noch auf eine Besonderheit hinweisen, auf die Rüstungsklasse, denn wir haben hier immer zwei Rüstungsklassen angegeben. Das ist so eine Besonderheit von Swords and Wizardry, die sich für mich natürlich nicht mehr erschließt, weil ich tatsächlich nicht diese Negativ-Rüstungsklasse, also diese absteigende Rüstungsklasse, jemals aktiv gespielt hätte, abgesehen von Computerspielen. Aber vielleicht kannst du einmal kurz zusammenfassen, worum es dabei geht.
Ganz am Anfang hieß es mal, je kleiner die Rüstungsklasse, umso schwerer ist man zu treffen. Also vielleicht auch noch für Leute, die hauptsächlich DSA gespielt haben bisher. Die Rüstungsklasse gibt keinen Wert an, der Schaden reduziert oder sowas, sondern die gibt nur an, wie schwer man getroffen wird. Es gibt keinen Verteidigungswurf, sondern jemand in der Plattenrüstung ist einfach schwerer oder dem ist schwerer Schaden zuzufügen als jemand in einer Lederrüstung oder gar ganz ohne Rüstung. Früher war das absteigend und ich bin damit groß geworden. Du kannst mich mitten in der Nacht aus dem Schlaf wecken und kannst sagen, Kettenhemd und ich brülle Rüstungsklasse 5. Ist einfach, das ist Standard. Das ist so, die Lederrüstung hat 7, Kettenpanzer hat 5, Plattenrüstung hat 3. Ein Schild zieht nochmal einen davon ab und das sind die Regeln, die da waren. Und natürlich ist das nicht unbedingt intuitiv. Damals gab es eine Tabelle. Ne? Das ist so, der Kämpfer in der vierten Stufe muss Zahl X würfeln, um Rüstungsklasse Y zu treffen. Und da hatte man dann irgendwie von 9 bis 0 so eine kleine Tabelle auf dem Charakterbogen. Da konnte man das eintragen und ablesen. Würde man heutzutage nicht mehr so gerne machen. Deswegen wird gern mit aufsteigender Rüstungsklasse gearbeitet, die gleichzeitig den Mindestwurf abgibt. Und je nachdem, in welcher Stufe man ist, hat man einfach einen Bonus auf seinen Würfelwurf. Also anstatt zu sagen, ich muss eine 17 würfeln, um Rüstungsklasse 2 zu treffen, ist es so, dass ich eine Rüstungsklasse von 17 habe, dann meinetwegen einen Bonus von 0 habe, einen Angriffsbonus von 0, also muss ich eine 17 würfeln, um die Rüstungsklasse 17 zu treffen. Das ist wesentlich intuitiver. Und ein Kämpfer hat dann meinetwegen in der zweiten Stufe einen Angriffsbonus von 1 oder 2. Und der Zauberkundige hat eben noch einen Angriffsbonus von 0 und so funktioniert das dann.
Finde ich wesentlich sinnvoller, aber der Vollständigkeit halber wird es immer angegeben, auch bei den Monsterwerten und so weiter. Damit das eben alles kompatibel bleibt. Und ich glaube, das ist auch letztendlich der Grund, warum das Ding da immer noch drin ist.
Ja, und weil die Oldschooler sich wahnsinnig streiten. Diejenigen, die unflexibel sind, die wollen halt ihre absteigende Rüstungsklasse, weil sie damit nun mal groß geworden sind.
Auffallend ist natürlich, es gibt keinerlei Proben oder sowas. Es gibt keine Fertigkeiten. Das habe ich schon öfter mal gehört, dass das zu Verwirrungen führt. Ich finde da immer die Oldschool-Fibel sehr hilfreich, die Hinweise gibt, wie man dann damit umgeht. Denn mechanisch selbst wird das eigentlich nicht abgedeckt, sondern es wird eigentlich mit den Fertigkeiten des Spielers abgedeckt.
Also wir müssen den Dieb, müssen wir nochmal außen vor nehmen. Der hat ja so ein paar Fertigkeiten im Schatten verstecken, Schlösser öffnen und so eine Geschichten. Das ist aber die einzige Ausnahme. Und da gibt's also durchaus auch Oldschooler, die das schon für den Niedergang des Rollenspiels halten. In der ursprünglichen Version gibt's keinerlei Fähigkeiten, sondern die Spieler beschreiben, was die Figur tun soll. Und der Spielleiter entscheidet, was dabei rauskommt. Und deswegen sind auch die relativ geringen Regelunterschiede bei den Attributen gar nicht so schlimm. Weil wenn ich als Spieler beschreibe, dass ich eine Menge mit meinem Wesen beeindrucken will, indem ich auf den Tisch springe und eine wuchtige Rede halte, um die Bauern des Dorfes dazu bringen, gegen den roten Drachen anzutreten, dann wird der Spielleiter als allererstes fragen, welches Charisma hast denn du? Und wenn ich dann Charisma von 7 habe, dann ist die Chance, dass das gelingt, wesentlich geringer, als wenn ich sage, hier, ich habe Charisma 18. Und da ist dann dieser Bonus von 1, der spielt dann regeltechnisch da kaum eine Rolle, weil der Spielleiter kann würfeln, der kann auch einfach entscheiden. Und so funktioniert das generell. Also im Dungeon, wenn wir da rumlaufen und nach Fallen suchen, dann sage ich nicht, ich gehe durch den Gang und suche nach Fallen und dann wird eine blöde Probe gewürfelt, sondern ich sage, ich nehme meinen 3 Meter langen Holzstab, den ich immer mit mir rumtrage und klopfe den Boden ab, ob da Fallgruben sind oder ob ich eine magische Lichtschranke durchtrenne und Pfeile auf mich abgeschossen werden oder ob der Boden wegkippt oder was auch immer so passiert. Und über diese Beschreibung wird dann entschieden, was passiert.
Es gibt nur eine Mechanik, die noch drin ist, und das ist der Rettungswurf. Wenn wirklich mal irgendwie was passieren könnte, was super gefährlich ist oder wo ein Auskommen irgendwie ein bisschen komplizierter ist, dann kann man den Rettungswurf einsetzen.
Das ist die letzte Hilfe, dass man, bevor man stirbt, noch einmal wenigstens würfeln kann. Und das ist eine Zahl, die wird bei den Charakterklassen mit angegeben. Und die ist abhängig von der Stufe. Also ein Dieb in Stufe 1 hat einen Rettungswurf von 15, ein Kämpfer von Stufe 1 hat 16 und jede Stufe wird das einen besser. Die Leute, die mit der roten Box groß geworden sind, die gucken jetzt vielleicht ein bisschen komisch, dass es nur einen Wurf gibt, weil die hatten ja 5. Rettungswurf gegen Drachenodem, Rettungswurf gegen Tod, gegen Gift, solche Sachen. Hier gibt's nur einen. Und manche Charakterklassen haben dann einfach einen Bonus in bestimmten Bereichen. Und der kann dann gewürfelt werden, zum Beispiel um Schaden von einem Drachenfeuer, von Drachenatem, zu halbieren. Oder eben um aus einer tödlichen Falle rauszukommen oder irgendwie sowas. Das ist so ein Einwurf. Es gibt übrigens habe ich irgendwo in einem Blog gelesen, die Idee, dass wenn man unbedingt mal einen Fertigkeitswurf doch noch haben will, dass das über den Rettungswurf einfach geregelt wird.
Ah, verstehe. Auch
eine lustige Idee. Das ist so ein gut, der Kleriker, der wäre dann irgendwie geschickter als der Kämpfer, das kann ich noch nachvollziehen. Aber ich glaube, auch geschickter als der Dieb, das ist dann vielleicht nicht ganz so nachzuvollziehen. Aber der Dieb hat ja seine eigenen Fähigkeiten, insofern passt das schon wieder. Der Kleriker ist ja sehr bewandert in allen möglichen Dingen als Mensch des Glaubens.
Mhm. Ansonsten fand ich eigentlich die Variante nicht verkehrt, die man auch dann später bei OSR-Systemen hatte, dass man eben dann auf das Attribut würfelt. Ne? Also man nimmt dann den W20 und würfelt unter das Attribut und dann klappt das oder dann klappt das nicht, wenn irgendwie mal was auftauchen sollte, wo zu viele Fragezeichen über den Köpfen schweben.
Wobei ich ganz ehrlich, ich persönlich würde, wenn man richtig oldschool mal ausprobieren will, würde versuchen, davon abzusehen. Weil man ist sehr schnell in so einer Routine drin, wo man dauernd irgendwelche Attributsproben verlangt. Ja, wo man dann sagt, ja, würfel mal Weisheit, um eine Falle zu entdecken. Würfel mal Geschicklichkeit, um die Falle zu entschärfen. Damit hat man dann schon mal den Dieb ausgehebelt, der dann nichts mehr kann oder nicht mehr besser kann als die anderen. Das ist ein anderes Spiel. Ich würde aber eher dazu tendieren, ein W6 zu nehmen und das einfach eine Zahl festzulegen und eventuell zu sagen, naja, wenn du diesen Bonus von 1 hast, dann gebe ich dir bei dem W6 deinen Bonus von 1. Aber das war's auch, dass man mehr entscheidet und weniger auf die Attribute würfelt. Das ist dann schon relativ New School und macht halt zum Beispiel auch das Auswürfeln der Attribute dann schon döver für jemanden, der Pech hatte beim Würfeln, ne? Wenn da dauernd auf die Attribute gewürfelt wird.
Ja, wir hatten im Vorgespräch, hatten wir uns ja darüber unterhalten, dass es wie auf einer Kampagnenkarte eben auch weiße Flecken gibt, hat dieses Regelsystem eben auch weiße Flecken, was nichts Schlechtes sein muss. Das gehört tatsächlich dazu, zu diesem Spiel.
Ich glaube, das wurde, sagen wir mal, im Rückblick als Vorteil erkannt. Ich glaube nicht, dass das damals beabsichtigt war. Wir machen ein Regelwerk und lassen Lücken, damit jeder damit machen kann, was er will. Aber das ist was einfach damals so gespielt wurde, weil wahnsinnig viele Lücken da waren. Also diese kleinen braunen Heftchen, die waren ja eine totale Katastrophe. Man hat nichts wiedergefunden, es gab widersprechende Regeln und trotzdem fanden es alle toll. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, was so ein Kämpfer kann, ja, sich die Kämpferklasse mal anguckt, der Kämpfer kann alle Waffen benutzen, der hat einen relativ guten Angriffswert und der kann Feinde, die also sehr, sehr niedrige Macht haben, also nur einen Trefferwürfel, da kann er mehrere pro Runde angreifen. Und der hat noch ein +1 bei Rettungswürfen gegen Gift und Tod. Und das war's. Mehr hat der nicht an Sonderfähigkeiten. Heutzutage hat man dann Feeds oder Talente oder ich weiß nicht was, wo sich dann die Boni aufeinander stapeln. Das gibt's hier einfach nicht mehr. Und ich glaube, aus dieser Not geboren war dann die Tatsache, dass die Leute einfach Dinge erfunden haben, weil so ein Kämpfer möchte ja vielleicht mal nicht nur angreifen, sondern er möchte mal wen über eine Klippe schubsen oder, keine Ahnung, eine Handvoll Murmeln nehmen und die unter die Skelette murmeln lassen, dass, wenn die drauftreten, umfallen. Oder der möchte welchen Trick auch immer anwenden. Eine Decke über wen werfen und dann hinterher angreifen oder so. Und da gab's einfach damals keine Regeln für. Und die gibt's halt hier immer noch nicht für. Und da wird es sicherlich viele Spieler geben, die das als nicht so schön empfinden. Aber ich rate doch sehr dazu, das mal auszuprobieren, weil dadurch, dass das System so einfach ist, ist es so leicht für den Spielleiter einfach zu entscheiden, anstatt ein Regelbuch konsultieren zu müssen. Ich finde das super befreiend.
Das ist eben auch dieser andere Faktor des Spielleitens dann dabei. Hier bekommt der Spielleiter dann nochmal eine etwas andere Rolle, die im Englischen als Judge auch betitelt wird. Man muss eben öfter nicht nur die Regeln, sondern auch Rulings dann vornehmen, also Ad-Hoc-Entscheidungen.
Genau, ja, das steht auch in der OSR-Fibel, also in der Oldschool-Fibel steht das so nochmal genau. Rulings, keine Rules. Ich war selber lange der Meinung, und ich möchte wetten, sehr viele Leute, die das hören, sehen das als Faulheit des Systems oder sagen, ja, ne, steht halt nichts drin, deswegen ist das ja nicht gut. Ich kann ja Regeln noch ignorieren, etc., etc., ist alles richtig. Aber sobald das einen gewissen Komplexitätsgrad überschreitet, ist es eben nicht mehr so einfach. Und es ist Absicht. Und es ist keine Faulheit des Systems, sondern es ist Absicht und es ist Teil des Systems. Und ich glaube wirklich, die Idee mit den weißen Flecken veranschaulicht das vielleicht am ehesten. Wir wollen in einer Kampagnenwelt, wollen wir als Spielleiter Ecken haben, die wir füllen können mit unseren Ideen. Und ein Regelsystem, was das leicht zulässt, ist ein ganz anderes oder gibt ein ganz anderes Spielgefühl als ein Regelsystem, was für jeden Mist eine eigene Regel hat. Letzteres ist nicht schlechter, aber ein völlig anderes Spiel. Und ich möchte wirklich jedem mal empfehlen, das auszuprobieren. Das ist echt toll, wenn einmal der Knoten geplatzt ist. Wahrscheinlich braucht man 2-3 Mal, wenn man das nicht gewöhnt ist.
Okay, dann werfen wir noch kurz einen Blick auf die Monster, die wir dann noch haben. Wir hatten jetzt gerade uns schon angeschaut, was der Spielleiter so zu tun hat und er hat natürlich auch noch ein paar Gegenspieler, die die Charaktere überwinden müssen. Und ja, wir haben Swords and Wizardry Continual Light, hat natürlich kein Bestiarium, mit dem das Monsterhandbuch irgendwie aufwarten kann. Aber wir haben so ein paar Klassiker dabei, wie eben den Drachen, den Galadwürfel, den Eulenbär, Orks, Goblins und so weiter. Die sind natürlich auch alle da, die man gut einsetzen kann. Und die Statblocks sind wirklich wahnsinnig winzig. Was ich übrigens sehr angenehm finde.
Ich finde das auch super. Der normale Statblock, ich nehme hier mal den Drachen. Das ist die Rüstungsklasse, Trefferwürfel, eine Bewegungsweite, ein Angriff mit Schaden und dann unter speziell noch ein paar Kleinigkeiten. Also Rüstungsklasse ist klar, Bewegungsweite ist immer in pro Runde, pro Kampfrunde angegeben. Angriff gibt den Bonus. Sein Drache hat Angriff +9 und greift dann mit einem Biss oder mit seiner Klaue an. Und dann steht noch der Schaden dabei. Und der Trefferwürfel ist so der Dreh- und Angelpunkt des gesamten Monsters. Der gibt nämlich nicht nur an, wie viel Trefferpunkte ein Monster hat. Man nimmt nämlich die Anzahl an Trefferwürfeln an W6 und würfelt damit aus, wie viel Trefferpunkte so ein Viech hat. Sondern er gibt auch den Angriffsbonus an und den Rettungswurf. Damit weiß man halt genau, dass ein Drache mit 9 Trefferwürfeln ein richtig, richtig gefährliches Monster ist, wenn man sich anguckt, dass eben ein Kämpfer Stufe 4 nur 4 Trefferwürfel hat. Ne? Oder ein Eulenbär mit 5 Trefferwürfeln ist halt ganz was anderes als ein Ork, der einen Trefferwürfel hat.
Das stimmt wohl. Glücklicherweise muss man aber die Monster ja nicht immer besiegen, sondern man kann ja dann noch schauen, wie man das Abenteuer löst, ohne vielleicht den Drachen besiegen zu müssen. Also wenn man nur das Amulett braucht aus dem Drachenhort, kann man es ja vielleicht einfach nur stehlen, anstatt den Drachen vorher zu töten.
Das ist ja auch so die Idee des ganzen Oldschool-Spiels. Auch mal zurückziehen und mal einen Plan machen und sich überlegen, was man stattdessen tun kann, außer nur draufschlagen.
Genau. Ja, zum Schluss bleibt noch das Abenteuer, was wir innerhalb dieses Heftchens haben. Das ist ein waschechter Dungeon. Und zwar einer, wie wir schon mal erwähnt haben, der einen One-Page-Wettbewerb gewonnen hat.
Warum haben wir denn nur einen Dungeon in das Regelheft getan und kein richtiges Abenteuer? Ich mache mich da gerade drüber lustig und zwar nicht zu Unrecht. Das sind Sachen, die höre ich ab und zu mal. Nee, möchte lieber ein richtiges Abenteuer spielen, nicht nur ein Dungeon. Das ist eine Meinung, die kann ich durchaus nachvollziehen. Es war ganz, ganz früher, haben wir nur Dungeons gespielt und fanden die dann irgendwann langweilig und haben dann mit anderen Abenteuern angefangen. Heutzutage muss ich sagen, ich komme immer häufiger zum Dungeon zurück, weil ich die unterhaltsamsten Spielabende der letzten Jahre in Dungeons erlebt habe. Wir haben richtig tolle Sachen gehabt. Wir haben skandierende Spieler gehabt. Drück den Knopf oder lachen, bis einem die Lachtränen an die Brille gespritzt sind, etc. Was man begreifen muss, und das gehört auch zum Oldschool dazu, der Spielleiter ist dazu da, die Welt darzustellen. Und zwar eine fließende Welt in Bewegung. Und sowas funktioniert auch in einem Dungeon. Es ist natürlich klar, wenn ich nur die Räume nach und nach abarbeite und im ersten Raum sind zwei Echsenmenschen und im zweiten Raum sind zwei Orks und im dritten Raum ist nichts und im vierten Raum ist der Drache. Das ist super langweilig. Aber wenn die Orks im dritten Raum vielleicht hören, dass die Charaktere im ersten Raum die Vasen umschmeißen und kaputt schlagen, um rauszufinden, ob da Goldmünzen drin sind, dann haben wir auf einmal eine Geschichte. Da ergibt sich was. Das ist Handlung, die stattfindet. Da reicht dann wahrhaftig als Beschreibung ein nett gemachter Dungeon mit ein paar Leuten drin.
Ich glaube, die Problematik kommt daher, dass man eben wahnsinnig viele dieser Abenteuer kennt, die nicht gut sind. Ja. Das ist eines der Probleme dabei. Also bei der schieren Menge an Dungeon-Abenteuer, die erschienen sind im Laufe der Zeit, muss man auch einfach sehen, dass die meisten eben nicht so beeindruckend sind. Da muss man die Perlen raussuchen und dann ist das auch ziemlich fantastisch. Also dann entfalten sich da gute Spielabende und ich glaube auch nach wie vor, dass es mit zu den unterhaltsamsten Sachen gehört, die man so spielen kann. Gerade bei bestimmten Abenteuern, wirklich, wo in jedem Raum irgendwas Tolles drin ist, wo man herumprobieren kann, wo man rumrätseln kann, wo man den Raum benutzen kann, wo man Risiko eingehen kann, um dann irgendwie was zu bekommen. Ich glaube, gerade dann entfaltet sich so ein Gewölbe als das, was es ist, eben ein hervorragender Abenteuerschauplatz.
Das ist es. Es ist eben ein Abenteuerschauplatz. Es ist nicht das Abenteuer selbst. Das ist, glaube ich, der Hauptknackpunkt, was man begreifen muss, wenn man einen Dungeon nett spielen will. Weil wenn man sich jetzt mal die Sachen hier in die Höhlen der Fäulnis angucken will, das sind halt ein paar nette Kniffe. Wir haben so steigendes Wasser und fallendes Wasser und Flutwellen und sowas, was eine sehr geschickte Sache ist. Wir haben häufig stehendes Wasser in den Räumen, wo dann eventuell auch Dinge drin sein können und so. Und wenn man den Leuten einfach was zu tun gibt in den Räumen, oder anders, wenn der Knoten des Spielleiters geplatzt ist, um das so auszudrücken, und der erstmal begriffen hat, dass er eben, hier ist ein Tunnel, im Tunnel sind zwei Echsenmenschen. Wenn das alles ist, was er sieht, wenn er einen Tunnel und zwei Echsenmenschen sieht, nämlich die sind wohl da, dann greifen sie wohl an und dann würfelt man ein bisschen und dann ist man im nächsten Raum, das ist totlangweilig. Aber sobald er begriffen hat, dass diese beiden Echsenmenschen ja eventuell gerade Wache halten, sich drüber unterhalten, ob der Nächste am nächsten Tag ein Date hat oder nicht, oder ob die eben auch angerannt kommen, wenn im Nachbarraum was passiert, dann hat man auf einmal einen lebenden Abenteuerschauplatz, der wahnsinnig spannend sein kann.
Man werfe nur einen Blick auf Raum 4 mit Druck, dem Abfallmonster, das eigentlich ja gesättigt ist, sobald es drei Charaktere gefressen hat, solange es keine Halblinge sind. Das heißt also, wenn ich dem dreimal Futter gebe, das muss ja nicht einer meiner Kameraden sein, vielleicht ist es einer der Echsenmenschen, die ich da hinlocke oder sowas, dann kann ich auch den Abfallhaufen plündern und die Schätze da rausholen.
Genau. Was ich also auch das stehende Wasser in den Höhlen, das ist, weil da können dann also auch Zombies drin sein, die ansteckende Krankheiten verbreiten oder so. Das ist super, weil das ist, sobald das einmal passiert ist, dass einer im Wasser auf einmal am Knöchel gepackt wurde und da ein Zombie reinbeißt, das ist jede Wasserpfütze auf einmal spannend und dann stochern die Leute mit Stöcken drin rum oder denken sich irgendwas aus, um rauszufinden, ob da jetzt Zombies drin sind oder nicht. Finde ich wahnsinnig gut. Das ist ich habe das Abenteuer damals gelesen und habe das spontan sehr gemocht. Ich finde, das hat mit Recht den Wettbewerb gewonnen damals. Eine sehr, sehr nette, oldschoolige, handgezeichnete Karte dabei, die mir auch immer sehr gut gefallen hat. Und das ist, ja, wir beide haben nicht lange überlegt. Ne? Wir haben halt ein Abenteuer gesucht, was man dranhängen kann. Und die Entscheidung war dann relativ schnell klar.
Ja, da sieht man auch, dass der Dungeon sozusagen cool ist. Das freut mich. Und ich glaube, da kann man auch noch viel Zeit mit verbringen.
Da bin ich mir absolut sicher, ja. Schade. Wir müssen den Dungeon wieder in die
der Dungeon, Ecke stellen.
Das kriegen wir auch noch hin. Ja. Wir arbeiten dran.
Okay, dann können wir eigentlich nur sagen, das Ganze gibt's zum Gratis-Download auf der System Matters Homepage. Das war der erste Teil unserer Swords & Wizardry-Reihe. Wir werden, da das Swords & Wizardry Complete bereits im Lektorat ist, werden wir uns demnächst auch weiterhin mit Swords & Wizardry beschäftigen und immer mal wieder einen Blick auf das Regelwerk Regelwerk werfen und gehen dann auch ein bisschen genauer ins Detail, warum man das so macht und warum man das übersetzt hat und wie man Sachen übersetzt hat und wie man Swords and Wizardry auch einsetzt. Plus, was für weitere Sachen wir dann irgendwie doch damit planen. Ich denke, da werden wir uns noch ein paar Folgen mit beschäftigen können.
Und jeder, der schon mal gucken will und das die noch nicht gehört hat, wir haben ja die OSR-Podcast-Reihe, die sehr viele Einzelthemen aufgreift. Da haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen.
Genau, und ich glaube, da kommen auch noch weitere Folgen. Also da gehen uns die Ideen eigentlich auch nicht aus. Es ist noch ein Thema, was hier natürlich in Deutschland nicht ganz so verbreitet ist wie in den USA, weil man ja in den USA noch so eine gewisse Tradition da hat. Aber ich finde das trotzdem wahnsinnig interessant, weil mit die kreativsten Dinge aus der OSR kommen im Moment.
Ja, definitiv.
Okay, ja, dann vielen Dank, Andreas, für die Vorstellung. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder.
Bis nächstes Mal. Tschüss.
Ihr habt das Ende der Episode erreicht, also muss ich jetzt die Lizenz für Intros und Outros bekannt geben. Glücklicherweise handelt es sich diesmal wieder um einen englischen Titel und keinen französischen. Die Musik stammt von dem Künstler Art of Escapism und der Titel heißt Guardians aus dem Album Good Morrow. Das Ganze steht unter Creative Commons Lizenz und kann im Free Music Archive heruntergeladen werden. Ein Link dazu ist natürlich wie immer unter dem Beitrag zu finden. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss!